Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 23. Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Götze. Und auch in der Folge 23 bin ich natürlich nicht alleine. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, heute wird's schön luftig. So luftig, wie wir es bisher im Podcast noch gar nicht hatten. Wir haben vorhin beide erstmal überlegt, aber ein richtiges Cabrio hatten wir tatsächlich noch nicht am Start. Eigentlich nur so ein halbes, sag ich mal, mit dem Fiat 500. Und heute haben wir mal wieder eine Premiere.
Absolut. Also man muss ja sagen, der Frühling, der steht ja grundsätzlich vor der Tür. Auch wenn ich jetzt rausgucke, fühlt sich das jetzt vielleicht noch nicht so an. Also ich habe eben, als ich Luca hier begrüßt habe, gesagt, ich bin sehr heruntergezogen von diesem Wetter. Fühle ich mich auf jeden Fall gar nicht so richtig voller Antrieb. Ich war gerade im Urlaub, da hatte ich sehr gutes Wetter. Jetzt kommt man hierher. Es ist nicht ganz so schön, aber ich freue mich auf den Frühling. Und dieses Auto, was wir heute im Programm haben, ist genau das richtige Auto für den Frühling.
Ich wollte sagen, damit kann man es eigentlich perfekt einleiten, ne?
Richtig. Es ist ein Auto, wo ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht aber auch dennoch für gespaltene Meinungen sorgen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Wahrnehmung ist in der Allgemeinheit immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber vielleicht können wir das ja mit der Folge heute ändern.
Wir schauen mal. Und bevor wir jetzt groß ins Faseln kommen, würde ich erst mal sagen, wir hören uns mal den Sound an. Sound ab. Ja. Klingt schon mal nicht schlecht. Ich finde, klingt recht vielversprechend.
Klingt auf jeden Fall gut. Und ich denke, die meisten von euch werden auch direkt die Marke rausgehört haben. Ich finde, das hört man schon sofort eigentlich.
Die Kenner. Ja. Also fühlt euch jetzt nicht schlecht, wenn ihr es nicht sofort erkannt habt, ne?
Ja, klar. Nein, das ist
sowohl. Die Leute schalten jetzt ab. Toll, habe ich nicht erkannt.
Stimmt auch wieder. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen sich mit Auto-Sounds auskennt, sag ich mal, oder gerne sich das anhört, der weiß, glaube ich, schon, was es ist.
Ja, es ist ein Porsche. Der dritte Porsche bei Achtung Fahrspaß. Und ich sag euch jetzt noch, dieses Auto kostet unter 20.000 Euro.
Mhm. Das ist schon krass, ne?
Das ist schon, finde ich, wenn man jetzt nur den Sound erstmal hört und den Fakt, dass es ein Porsche ist, schon mal auf jeden Fall klingt das nach einem interessanten Paket.
Ja, definitiv.
Und wir sprechen heute über den Porsche Boxster. Die erste Generation des Porsche Boxster, interner Baucode 986.
Also das Original quasi.
Richtig. Und man muss natürlich, glaube ich, mal ein bisschen weiter vorne anfangen, denn ich weiß nicht, wie es euch so geht, deshalb habe ich das eben noch mal gesagt mit den gespaltenen Meinungen. Ich glaube, auch wenn sich die Wahrnehmung vielleicht so ein bisschen verändert hat, dem Boxster haftet vielleicht bei Unwissenden bis heute immer noch so dieses Hausfrauen-Porsche-Image an.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Das ist ja so dieser Einsteiger-Porsche und dann so, es hat für 911er nicht gereicht, war ja immer so dieser klassische Spruch damals, sag ich mal. Aber ich glaube wirklich, das sind meistens Leute, die nie wirklich mal Berührungspunkte mit dem Wagen hatten.
Ja, das glaube ich auch. Und in der heutigen Folge, da wollen wir natürlich nicht nur herausfinden, ob so ein Boxster Fahrspaß vermittelt, sondern auch, ob das wirklich ein echter Porsche ist. Denn das ist ja oft quasi der Kritikpunkt, wo die Leute eben sagen, genau das, was du ja gerade gesagt hast, hat es für 911 nicht gereicht, dann nimmst du dann halt so einen halben Porsche.
Ja, das stimmt. Was die Leute aber nicht vergessen dürfen, wenn es den Boxster nie gegeben hätte, wüsste man gar nicht, ob man heutzutage überhaupt noch einen 911er kaufen könnte.
Ja.
Muss man ja so krass sagen.
Das stimmt, denn der Boxster war auf jeden Fall, da hatte sehr großen Anteil daran, dass Porsche so erfolgreich ist, beziehungsweise einige sagen sogar, der Boxster hat Porsche gerettet.
Ja, genau. Weil zu der Zeit damals, wo der Boxster vorgestellt wurde, das war 1993 als Studie, ging es Porsche nämlich gar nicht gut. Also die hatten eine wirklich wirtschaftliche Krise. Und es musste schnell irgendwas her, damit der Hersteller gerettet werden konnte.
Ja, ich habe dazu mal ein paar Zahlen recherchiert. Ihr wisst ja, ich habe es ja mit meinen Zahlen. Also 1991, in meinem Geburtsjahr, da hat Porsche 23.000 Autos nur verkauft. 5 Jahre vorher waren es noch doppelt so viele. Und 92 hat Porsche 240 Millionen, auch schon viel. Millionen wäre ein bisschen krass, aber Millionen ist auch schon viel. 240 Millionen D-Mark Verlust gemacht.
Mhm. Das ist schon übel.
Das ist schon, wenn man das mit heutigen Zahlen vergleicht, man weiß, Porsche ist sehr, sehr erfolgreich mittlerweile. Das war damals wirklich eine schwierige Zeit. Und ich habe da ein interessantes Zitat gefunden von Horst Marchardt. Kannte ich selber nicht, war damals Vorstand Forschung und Entwicklung bei Porsche und er hat gesagt, die Idee war, aus dem Fahrzeugkonzept und den Bauteilen eines 911 eine weitere Modellreihe zu schaffen. Es sollte ein Zweisitzer werden, dessen Frontpartie nahe am 911 sein musste, um eine klare Identifikation als Porsche zu gewährleisten. Zudem sollte das neue Auto ca. 70.000 Mark kosten und auch jüngere Käufer ansprechen. Mhm. Genau das war quasi der Auftrag, das war die Idee des Boxsters, also ein Auto unterhalb des 911 zu schaffen, ein Mittelmotor Roadster. Und du hast es gesagt, 1993 wurde die Studie Boxster Concept in Detroit im Januar gezeigt. Und dazu habe ich sogar noch gelesen, eigentlich sollte der Boxster erst in Genf im März gezeigt werden, aber Porsche hat sich gedacht, gar keine Zeit verlieren, das Auto ist schon fertig. Dann schon im Januar, gerade in den USA, auch ein wichtiger Markt. Und deshalb 1993 wurde diese Studie dann gezeigt. Bis zur Serienversion hat es dann noch ein bisschen gedauert. Aber schon die Studie hat, finde ich, einen relativ klaren Ausblick gegeben, wo es hingeht.
Ja, absolut. Die Studie war wirklich sehr schnell fertig. Eigentlich, da haben sie selber gar nicht mit gerechnet. Von der Idee bis zur Studie ist nicht viel Zeit vergangen. Und die Studie kam direkt auch sehr gut an, sodass damals schon nach der Show in Detroit direkt entschieden wurde vom Vorstand, also vom Porsche-Vorstand, der muss genau so gebaut werden.
Ja.
Dabei war eigentlich technisch noch gar nichts wirklich richtig seriennah oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich erstmal nur so ein Ausblick, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann haben sie gedacht, okay, jetzt müssen wir richtig ranklotzen, damit der auch wirklich auf die Straße kommt.
Genau, und das hat dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert. 1996 wurde dann der Boxster präsentiert, also die Serienversion. Und das war, finde ich, auch wichtig nochmal zu sagen, ein Jahr vor dem 911 der Baureihe 996. Mhm. Also der Boxster war 96 auf dem Markt, der 996 kam 97 auf den Markt. Interessant vielleicht auch noch der Name Boxster, heutzutage absolut geläufig, aber es ist ja ein Kunstwort.
Mhm.
Aus den Begriffen Boxer, also Boxermotor, und Roadster.
Ja.
Und deshalb ist mir persönlich ganz wichtig, dass man das mit XS schreibt, weil ich sehe es immer wieder in Inseraten oder wo auch immer, Boxster ohne S, also B-O-X-T-E-R.
Mhm. Nein. Ja, habe ich auch schon oft gesehen. Aber kanntest du die Namensherkunft?
Ja, wusste ich.
Ich tatsächlich nicht. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, das ist ja so krank naheliegend. Ich habe mir da halt nie drüber Gedanken gemacht. Das war halt eine Porsche Boxster, so fertig. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, vollkommen logisch. Ist das dumm? Ja, also ich wusste es tatsächlich nicht.
Da siehst du, hast du auch noch was gelernt.
Ja, definitiv.
Ja, also 96 war es dann soweit. Das Auto kam in der Serie auf den Markt. Basispreis damals 76.500 D-Mark. Ganz knapp am Ziel vorbei, aber ich glaube immer noch nah genug dran. Und Porsche konnte mit dem Boxster tatsächlich ganz schön viele neue, vor allen Dingen junge Kunden gewinnen. Und dadurch hatte die Marke dann wirklich ab Mitte, spätestens Ende der 90er Jahre, einen ganz schönen Aufwind. Und der zum Großteil auch vom Boxster kommt.
Absolut. Es war nämlich tatsächlich so im ersten vollständigen Jahr, also 1997, übertrafen die Bestelleingänge direkt Kapazitäten von dem Werk in Zuffenhausen. Und dementsprechend mussten sie noch ein Ausweichwerk finden, wo dann zusätzlich der Boxster noch gebaut wird. Und dann wurde er auch noch in Finnland gebaut. Und was auch noch interessant ist, das Geschäftsjahr 97-98 war das beste Jahr überhaupt seit der Firmengeschichte von Porsche dann gewesen zu dem Zeitpunkt.
Ja, und wenn man bedenkt, damals hatten sie dann halt den Boxster.
Mhm.
Und ganz frisch noch den 996. Zwei Modelle, die heutzutage ja oft gerade bei Porsche-Fans eher in Verruf geraten sind, haben aber so gesehen die Marke wirklich gerettet.
Ja.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem zweiten Standort in Finnland. Der Zulieferer bzw. Hersteller hieß Valmet Automotive. Und da habe ich noch was rausgefunden, was ich nämlich nicht wusste. Man kann wohl anhand der Fahrgestellnummer erkennen, ob sein Boxster aus Finnland oder aus Deutschland stammt, also gebaut wurde. Ist ein U in der Fahrgestellnummer, steht das für, Achtung, Uusi Kaupunki.
Ah ja.
das ist der Name des finnischen Ortes, in dem der Boxster gefertigt wurde. Oder wenn dann ein S in der Fahrgestellnummer sich befindet, dann bedeutet das Stuttgart also ein deutsches Auto. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Und gebaut wurde diese erste Generation des Boxsters von 96 bis 2004, hat zwei Überarbeitungen bekommen, einmal im Jahr 2000 und dann nochmal im Jahr 2002. Und mittlerweile gibt es den Boxster in der vierten Generation. Allerdings muss man sagen, steht der Boxster vor einer Revolution. Mhm. Denn nach 986, 987, 981 und 982, der ja dann den Zusatz 718 bekommen hat, soll das nächste Modell rein elektrisch werden. Das ist schon relativ lange bekannt. Porsche testet diese Autos auch schon. Allerdings, und das ist jetzt einfach nur eine reine Spekulation meinerseits, hat ja Porsche ganz frisch erst so eine halbe Rolle rückwärts gemacht und nochmal verkündet, dass sie auf jeden Fall jetzt doch deutlich länger und deutlich mehr in den Verbrenner investieren wollen.
Ja, ich denke halt mit dem Macan haben sie jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass das nicht ganz so gut funktioniert hat, weil das war ja ein extremes Volumenmodell, wenn nicht sogar das Volumenmodell, würde ich sagen. Und der hat ja wirklich relativ schwächelnde Absatzzahlen und wahrscheinlich haben sie gedacht, wenn wir jetzt auch noch den Boxster so ein bisschen absägen, sag ich mal, könnte es vielleicht auch schwierig werden. Ist ja jetzt aber auch nur eine Idee erstmal, ne? Also man weiß nicht, ob es wirklich passieren wird, aber sie haben auf jeden Fall die Rolle rückwärts gemacht und es wäre, glaube ich, ganz clever, wenn sie vielleicht auch noch einen Verbrenner darin anbieten würden.
Ich wollte gerade sagen, man kann es ja einfach zweigleisig fahren, diese Taktik, und ich sag mal ganz vorsichtig, es gibt zumindest Hoffnung für uns Fans. Mhm. Also, wenn alles gut geht, vielleicht dann fünfte Generation des Boxster, hoffentlich doch noch als Verbrenner. Wir werden sehen. Heute sprechen wir ja erstmal jetzt über den Ur-Boxster. Und das Auto aus der heutigen Folge wurde uns von der Garage Blanc zur Verfügung gestellt. Und die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen von euch, die wissen, aha, das ist doch nicht das erste Auto, das ihr von Stefan gefahren seid. Denn schon der Mercedes C32 AMG aus der Folge 12, der wurde uns ebenfalls von der Garage Blanc zur Verfügung gestellt. Jetzt also auch der Boxster. Man muss allerdings dazu sagen, anders als der C32 ist der Boxster schon verkauft. Also wenn ihr genau dieses Auto haben wollt, ja, dann müssen wir euch leider enttäuschen.
Ja, der das ist schon ging weg. Vor allem sehr, sehr schnell, ne? Wir sind ihn gefahren und ein paar Tage später war es dann eigentlich schon wieder, war schon wieder vom Markt. So schnell hätten wir gar nicht aufnehmen können.
Nee, das hätte gar nicht geklappt. Man muss aber auch sagen, das war wirklich ein echtes Sahnestück. Ein ganz spätes Modell, 2003er Baujahr, Erstzulassung 19.11.2003, also wirklich ein ganz, ganz spätes Auto. Erster Briefeintrag war Porsche selber, 2005 dann an den ersten Privatbesitzer gegangen, der den Wagen 15 Jahre gefahren ist, also wirklich sehr, sehr lange. Und dann hat er nochmal schnell zwei Halterwechsel gehabt, deshalb stehen dann vier Hände im Brief. Und erstmal ist man so, also ich zumindest würde dann immer erstmal denken, okay, vierte Hand, ich bin dann schon fünfte Hand. Wenn man sich dann allerdings anguckt, aha, erste Hand Porsche, zweite Hand ein extrem langer, sehr langer Besitz von 15 Jahren, dann relativiert sich das immer, ne?
Ja, das sowieso. Man muss aber auch sagen, bei Sportwagen ist es ja auch nicht unbedingt ungewöhnlich, dass da öfter gewechselt wird. Ja. Also da jetzt vierte Hand nach 22 Jahren ist jetzt nicht gerade viel.
Ja, aber gerade bei Porsche, weißt du ja nun selber, ja, ne? Da sagen alle immer, die suchen da am liebsten alle immer das Ersthandauto, das bis heute Checkheft gepflegt bei Porsche ist und so.
Am besten gar nicht gefahren wurde, genau. Außer zum Service.
Richtig.
Ja, klar.
Aber soll auch keine Standschäden haben.
Genau, richtig. Ja, also dieses Auto, was es quasi nicht gibt.
Genau, richtig.
Und dann ist es ja auch in der Regel, das ist ja auch eine Preisfrage. Ja. Weil so ein Exemplar würde dann gleich mal eben das Dreifache wahrscheinlich kosten.
Absolut. Also es war wirklich, da gehen wir jetzt ja, glaube ich, gleich nochmal sowohl im Design als auch im Innenraumkapitel drauf ein. Es war wirklich ein richtiges Sahnestück vom Zustand her. Wir können schon mal sagen, 112.000 Kilometer ungefähr hatte der auf dem Buckel. Auch das ist ja nichts für ein 22 Jahre altes Auto.
Ja, also gute 5.000 Kilometer im Jahr gefahren. Ja. Also perfekt, um keine Standschäden zu haben.
Richtig.
Oder also benutzt, aber halt auch nicht irgendwie den ganzen Tag nur irgendwie zum Einkaufen bewegt oder wie auch immer. Also eigentlich schon sehr, sehr stimmig, das Paket.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zum Design kommen, habe ich noch mal eine Frage an dich. Und die würde ich dich jetzt gerne fragen, ohne dass du jetzt quasi deine Eindrücke, die du jetzt mit dieser Fahrt gesammelt hast. Wie war denn überhaupt so deine Einstellung zum Boxster oder deine Gedanken zum Boxster? Weil, habe ich ja schon mal gesagt, ich glaube, es gab immer so zwei Lager. Die einen, die gesagt haben, ist nix, entweder will ich einen 911, dann will ich kein Boxster. Oder die gesagt haben, ist auch cool so. Also ich glaube, es gab ja immer so zwei Lager. Hattest du eine Meinung zum Boxster?
Also ich muss sagen, den ersten Boxster mochte ich nie so richtig gerne. Mhm. Gerade als ich jünger war, war ich schon einer von denen, der den eher belächelt hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir hat auch optisch immer nicht so gut gefallen. Muss aber sagen, ich finde, er ist ganz gut gealtert. So in den letzten Jahren war es schon mehr so, dass ich den gesehen habe und gedacht habe, gerade wenn er irgendwie ganz schön zurecht gemacht ist. Ich finde, da beim Boxster hängt das extrem von den Felgen ab. Mhm. Ich finde es bei dem ganz, also bei vielen Autos ist es ja so, Felge ist immer wichtig. Bei dem finde ich es noch wichtiger als bei vielen anderen Autos. Und dann habe ich schon ein paar Mal mich erwischt, wie ich gedacht habe, der sieht aber schön aus. Wenn er so gepflegt war und schöne Felge drauf war, dann dachte ich schon, Mensch, doch, hat was so. Aber die größte Zeit eigentlich war es eher, dass ich den auch ein bisschen belächelt habe. Okay. Und du?
Ja, bei mir war es tatsächlich andersrum. Deshalb habe ich so extra gefragt, weil ich fand den vor Anfang an richtig cool. Also ich mochte immer den Boxster. Ich fand so diesen Mittelmotorgedanken cool. Ich muss auch sagen, als der neu rauskam, hat mein Dad mal eine Zeit lang damit mit dem Gedanken gespielt, sich einen zu kaufen. So ist dann nicht, aus verschiedenen Gründen hat das dann nicht hingehauen. Aber ich fand den immer eigentlich cool. Und über die Jahre war für mich halt so dieser die Bedeutung im Line-Up von Porsche und auch in der Historie von Porsche hat dann nur noch dazu beigetragen, dass ich den noch cooler finde. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, das ist schon sehr lang her, ich hätte ja auch beinahe mal einen Boxster gekauft. Ja. Das war, es muss 2011 oder 2012 gewesen sein, also bevor ich mir den Abarth gekauft habe. Es war ein 986 Boxster S aber in schwarz. Und ich bin das Auto damals auf Probe gefahren und der war richtig durch. Der war so richtig fertig. Also der klang geil, aber der war sonst richtig fertig. Außen schwarz, innen beige. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil der einfach nicht mehr gut fuhr. Und im Nachhinein kam dann noch raus, das Auto war irgendwie über 100.000 Kilometer gedreht.
Ah, perfekt.
Und der hatte schon 170 auf der Uhr. So, also ich bin froh, dass ich den nicht gekauft habe. So, aber das war so die allererste Experience mit dem Boxster.
War der nicht sogar optisch auch so ein bisschen verbastelt?
Ja, ja, der hatte auch noch andere Rückleuchten und
ja, so. Genau, so da erinnere ich mich nämlich noch dran, ja.
Ja, okay. Also der war nicht so, wie man ihn sich wünscht.
Ja.
Ja, also das war quasi das Gegenteil zu dem, den wir heute gefahren sind.
Ja, das kann man so. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Eine Zeit lang, jetzt ist es mittlerweile nicht mehr so, aber eine Zeit lang, wenn man so vor 10 Jahren die Autos auf der Straße gesehen hat, waren sehr viele von denen verbastelt. Ja. Gerade mit diesen komischen LED-Rückleuchten und irgendwelchen komischen Nachbaufelgen und was weiß ich was drauf. Also, weil die halt relativ günstig dann zu dem Zeitpunkt waren, wurden sie halt leider auch so ein bisschen, ja, verschandelt.
Ja, das stimmt. Umso besser, dass wir ein originales Exemplar hatten und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an.
Design.
Ich würde gerne noch mal vorne anfangen, und zwar bei der Studie. Du hast ja schon vorhin gesagt, dass die beim Publikum so gut ankam, dass es eigentlich nur eine logische Konsequenz gab, und zwar das Ding genau so zu bauen. Und wenn man sich diese Studie anschaut, ich muss auch sagen, die sieht richtig, richtig gut aus. Ja, die ist noch mal in Nuancen so ein bisschen anders halt als die Serienversion. Aber vor allen Dingen die Felgen, das sind so Speedline-Felgen, mehrteilig mit goldenem Stern, sehen schon richtig gut aus. Dann gibt es noch so ein paar kleine Details, da würden wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich habe nochmal so ein bisschen in der Historie gekramt. Und da habe ich gelesen, der Designer, das war Grant Larson, der aber unter der Leitung von unserem Freund Harm Lagai.
Guter Mann.
Kennt man ja jetzt spätestens seit unserer 968-Folge gearbeitet hat. Und dieser Grant Larson hat damals gesagt in einem Interview, dass die Serienversion vom Boxster schon vorangeschritten war und man diese Studie einfach mal rausgehauen hat. Und nach der Präsentation in Detroit wurde seitens Porsche gesagt, die Serienentwicklung braucht jetzt nicht mehr weitergeführt werden. Das ist das Design. Einfach so bitte bauen. Und auch wenn es natürlich hier und da alles ein bisschen entschärft wurde, haben sie grundsätzlich, finde ich, das schon ganz gut hinbekommen. Also man sieht schon sehr viele Einflüsse von der Studie dann bei der späteren Serienversion.
Ja, komplett. Also man sieht sofort, dass er von dieser Studie abstammt. Nicht so wie bei manchen anderen Autos, wo das dann so extrem entschärft wurde. In dem Fall sind schon viele Designelemente auch übernommen worden und grundsätzlich die Proportionen sind schon sehr ähnlich.
Genau. Und wenn wir jetzt von vorne bis nach hinten mal durchgehen, die Front ist natürlich extrem markant beim Boxster. Denn mit dem Boxster wurden die unbeliebten Spiegelei-Scheinwerfer eingeführt, ja. Ihr erinnert euch, der Boxster kam vor dem 996, das heißt, da kamen sie erstmals zum Einsatz. Und ihr erinnert euch auch, die sollten sich von vorne sehr ähnlich sehen, damit man eben diese Markenidentität sieht auf den ersten Blick. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich ganz krass von vorne drauf schaut, dann hat man das sehr gut hinbekommen, dass sich 986 Boxster und 996, 911 wirklich sehr ähnlich sehen.
Komplett, ja. Also ich glaube, viele Laien würden es nicht erkennen oder würden den Unterschied nicht sehen. Aber was sagst du denn grundsätzlich zu diesen Scheinwerfern? Bist du auch einer von denen, der gesagt hat, mochte ich irgendwie nie so richtig? Oder?
Also ich muss sagen, ich kann verstehen, dass die Leute am Anfang erstmal zumindest eine Augenbraue irgendwie hochgezogen haben, weil es ja nun doch anders ist als das, was man jahrelang beim 911 gewohnt war, die runden Scheinwerfer. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt, wenn man so draufschaut und man ganz ehrlich ist, finde ich die Front beim 997 beispielsweise schöner als beim 996. Aber ich fand sie nie hässlich. Ich fand sie halt einfach anders. Mhm. So, ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, ist Potten hässlich oder finde ich super schön. Es war für mich ein eigenständiges Designmerkmal. Was ich zum Beispiel wirklich hässlich fand, ist, wenn Leute versucht haben, die auf die Runden mittels dieser Scheinwerferblenden umzuswitchen, ja.
Gottes Willen.
Es gibt ja diese Scheinwerferblenden, ich glaube, TechArt hatte das damals, konntest du quasi dann den unteren Teil halt in Wagenfarbe haben, sodass es vermeintlich aussieht wie runde Scheinwerfer. Das zum Beispiel finde ich viel schlimmer. Das ist so ein bisschen zu nicht dazu stehen, was man halt hat, ne?
Ja, also das finde ich auch komplett grausam. Witzigerweise ging es mir bei den Scheinwerfern genauso wie dir. Ich fand die auch nie irgendwie schlecht oder so. Also es ist halt einfach, wie du sagst, es ist was anderes, aber es wird ja oftmals ein bisschen kritisiert, gerade bei den neuen Elfern, dass da ja wenig Veränderung war.
Ja.
Dann gab es mal eine gewisse Veränderung, dann war es auch falsch. Und jetzt ist es ja wieder eher so, dass man sagt, na, wir übertreiben bloß nicht, sondern es ist immer relativ nah aneinander. Und ich finde es eigentlich mal eine ganz erfrischende Abwechslung. Ich finde es nicht schlecht. Klar, ja. Ich finde 997 auch schöner, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es trotzdem bei weitem nicht hässlich.
Also ich kann auch nicht verstehen, dass die Leute da so durchgedreht sind. Aber das hast du ja gerade eigentlich auch schon angedeutet. Also allen wirst du es eh nie recht machen können. Und es wird immer die einen geben, die sagen, ja, die sehen alle gleich aus, alle 911, so wenig Veränderung. Und dann gibt es die anderen, die, ich meine, denk dran, Luftkühlung auf Wasserkühlung war auch so ein Riesenaufschrei. Dann digitales Cockpit, nächster Riesen. Also alles, ja. Es gibt immer irgendwas, wo die Leute sagen, dass aber der alte war besser.
Ja, so. Alles soll am besten bleiben, wie es ist. Aber trotzdem möchte man ein neues Auto, weil man soll schon sehen, dass es ein neues Auto ist.
Genau, also ja, funktioniert ja nicht. Wenn man viel Geld ausgibt, soll man ja auch schon erkennen, dass es der neue ist.
Ja.
Und der soll ja schon auch besser sein.
Ja,
ja. Interessanter finde ich zum Beispiel die Diskussion, jetzt wird es schon wieder sehr detailliert, diese Spiegelei-Scheinwerfer, die haben ja ihren Namen daher, dass sie eben den unteren Teil, da wo der Blinker ist, orange hatten bei den frühen Modellen. Das wurde dann ja erst ab 2002 mit dem letzten Facelift geändert auf Klarglasblinker. Und da wird ja auch ganz viel hin und her diskutiert. War ja beim 996 auch so. Und wie siehst du das denn? Findest du diese Spiegelei-Scheinwerfer mit dem orangen Blinker besser oder die mit dem Klarglas?
Ich mag tatsächlich die mit dem Klarglas lieber. Ich finde, die anderen sind schon echt nicht so gut gealtert. Obwohl ich bei vielen alten Autos eigentlich orange Blinker mittlerweile wieder cool finde und das oftmals irgendwie gut passt, finde ich es bei dem tatsächlich deutlich besser mit den Klarglas-Varianten.
Okay. Da sind wir uns dann nicht einig. Mhm. Weil bis vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, definitiv Klarglas-Blinker. Einfach, weil das Auto, da hast du recht, es wirkt deutlich moderner mit diesen Klarglas-Blinkern. Aber ich finde, so ein früher Boxster mit den orangen Blinkern irgendwie mittlerweile reizvoll. Er sieht älter aus, gar keine Frage, aber es darf er für mich mittlerweile auch, weil das Auto ja nun auch alt ist.
Ja, nee, also darum geht es mir auch nicht. Es muss nicht irgendwie moderner aussehen oder so. Ich finde, es sieht einfach stimmiger aus. Aber grundsätzlich orange Blinker bei alten Autos, da habe ich absolut nichts gegen.
Problem ist nur, es gibt kaum noch welche, weil da haben wir uns eben auch schon im Vorgespräch drüber unterhalten. Gefühlt fast jeder die Scheinwerfer irgendwann mal umgerüstet hat. Ja. Also wenn du jetzt guckst, kannst du nicht mehr ganz klar danach gehen. Ab 2002 haben dann alle Klarglas-Scheinwerfer. Du wirst auch welche finden, 99er mit Klarglas-Blinkern. Mhm. Also es ist super durchmixt, weil da haben ganz, ganz viele Leute wahrscheinlich dann, als das Auto ein bisschen älter wurde, gesagt, naja, wir wollen es so ein bisschen frischer halten, bauen wir mal die Klarglas-Blinker ein.
Ja.
Abgesehen davon gibt es an der Front eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, ne?
Nee, ist relativ minimalistisch designt, könnte man sagen.
Also es ist so, das hat diese klassischen Roadster-Proportionen. Mittelmotor haben wir ja schon mal gesagt. Das heißt, wir haben auch zwei Kofferräume. Da gehen wir dann nochmal bei Zeiten drauf ein. Wir haben unter der vorderen Haube einen Kofferraum, hinten aber auch nochmal. Ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Kennen ja die meisten wahrscheinlich vom Boxster. Wenn wir dann ins Profil gehen, auch da ziemlich kurze Überhänge, also auch klassisch Roadster. Man sieht, finde ich, schon diesem Auto einfach an, dass es einen Mittelmotor haben muss.
Ja, komplett.
Ohne dass man es weiß, denkt man sich, ja gut, der Motor muss eigentlich da sein. Interessant finde ich, man hat vor bzw. hinter den Türen, vor dem hinteren Rad, hat man Lufteinlässe, eben um den Mittelmotor mit Luft zu versorgen.
Spätestens daran sieht man es also auf jeden Fall.
Genau, und da finde ich, ist es dann nochmal ein Blick auf die Studie wert, denn diese Studie hatte diesen Lufteinlass unten im Seitenschweller. So ganz cool eingearbeitet und das fand ich, war ein mega Detail. Haben sie leider so nicht in die Serie übernommen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich entweder sehr aufwendig gewesen sein oder vielleicht auch einfach zu wenig Kühlluft reingebracht haben. Aber wenn man sich da die Studie nochmal anschaut, bisschen schade, dass das so nicht gekommen ist.
Ist halt wirklich eine ungewöhnliche Position. Also ich denke mal, dass es wahrscheinlich da technische Probleme gab. Ich muss aber sagen, ich finde auch die normale Variante ist irgendwie ein schönes Detail. Also allgemein dieser Lufteinlass hinten, das passt irgendwie gut. Klar ist das andere irgendwie besonderer, weil es halt nur mal da unten ist und man es halt so nicht kennt. Aber auch die Serienversion finde ich da echt gut.
Ja, also ist auf jeden Fall ein schönes Detail und man sieht dadurch dann allerspätestens, dass es ein Mittelmotorauto ist. Wenn wir jetzt im Profil nochmal bleiben, die Felgen, du hast ja gesagt, die Felgen machen ganz, ganz viel aus beim Boxster. Dazu müssen wir vielleicht einmal vorne anfangen. 16 Zoll ist tatsächlich Serie, ne? Mhm. Unser Fahrzeug hatte 17 Zoll Boxster S-Räder.
Genau.
So 5 Doppelspeichen sind das. Dazu muss ich gestehen, das sind jetzt nicht meine Lieblingsfelgen auf dem Boxster.
Nee, meine auch nicht. Und man muss auch wirklich sagen, untypisch für Porsche, stehen die auch nicht besonders gut im Radhaus. Weil, also, es ist weder besonders bündig, noch ist da wenig Raum über dem Reifen. Also, ich finde, der braucht mindestens 18 Zoll auf jeden Fall.
Ja, und es gab dann später auch 18 Zoll. Ich zum Beispiel finde die Felgen, die es dann beim 55 Spider Sondermodell gab, diese 5-Stern-Felgen, die finde ich super schön auf dem.
Die gingen ja auch so ein bisschen in die Richtung von der Studie.
Genau.
Das war halt ganz cool.
Oder es gab auch bei einigen wenigen diese BBS-Felge im GT3-Style, 996 GT3-Style. Die finde ich auch sehr cool.
No, das ist mein Favorit tatsächlich für den.
Ja, ja, aber ich finde es krass, 16 Zoll serienmäßig, ne?
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Muss aber auch wirklich sagen, diese 16 Zoll-Felge, diese normale, gerade beim Vor-Facelift noch, die finde ich sah schon echt nicht gut aus.
Da sah man halt auch, dass die ultra klein waren.
Ja, genau. Ultra klein, auch nicht unbedingt das schönste Design. Also das tat dem Wagen auf jeden Fall wirklich nicht gut.
Nee, das stimmt wohl. Du hast, glaube ich, auch noch Reifendimensionen, ne?
Ja, genau. Also einmal Felgendimension. Vorne haben wir eine 7,5er, 17 Zoll, mit einem 205/50 ZR17 Reifen drauf. Mhm. Und auf der Hinterachse haben wir eine 8,5er Felge, 17 Zoll. Und mit einem 255/40 ZR17. Also ein ganz schöner Unterschied zwischen den Breiten auf der Vorder- und der Hinterachse.
Ja, auf jeden Fall eher mal untypische Reifendimensionen, ne?
Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
Im Profil habe ich sonst gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir gehen eher mal ans Heck.
Da muss ich ganz kurz unterbrechen.
Oha.
Ich dachte, du gehst bestimmt auf den Griff ein.
Türgriff?
Ja.
Willst du was dazu sagen?
Nee, ich habe da eine Frage zu. Ich habe versucht zu recherchieren. Jetzt mittlerweile ist es schon so. Also weit hast du mich schon, dass ich mir die Bilder angucke und sage, okay, guck dir erstmal den Türgriff an.
Ja.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal kein Bügelgriff.
Nein,
das ist ein Klappgriff. Ist das ein Klappgriff?
Ja,
okay.
Das ist ein Klappgriff.
Und was hast du dazu?
Gut.
Von der Funktion?
Klappgriff mag
ich. Ja, ne? Okay, gut.
Klappgriff?
Aber ich habe mir auch gedacht, finde ich schon mal.
Klappgriff?
Ich achte ja mittlerweile drauf.
Ja, ich habe dich ja auf jeden Fall dahin erzogen.
Ja, okay, ne, dann bin ich ja zufrieden auf jeden Fall.
Klappgriff kriegt meinen Segen.
Ja, okay, super. Gut. Dann können wir nach hinten jetzt.
Ja gut, okay, dann gehen wir nach hinten. Seht ihr, da wollte ich das mal auslassen. Jetzt ist Luca dann schon so weit, dass er von alleine auf die Türgriffe eingeht. Das Heck ist für mich die Sahneseite des Boxsters. Ich finde dadurch, also irgendwie im Heck sieht er so richtig schnörkellos aus. Und sie haben es irgendwie cool hinbekommen, dass man halt diesen Roadster-Look hat. Porsche sagt ja immer, soll so ein bisschen an den 55 Spider erinnern. Das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich verstehe so diese historische Relevanz und dass man das gerne miteinander connectet, ja. Aber ich mag so diesen Blick von schräg hinten auf das Auto. Finde ich schon ganz cool.
Ja, gefällt mir auch richtig gut. Und was ich bei dem irgendwie ganz witzig finde, ich habe das Gefühl, als wenn der von hinten einen bösen Blick hätte. Also er guckt so ein bisschen grimmig rein, oder? Mit den Scheinwerfern sind es ja nicht, mit den Rückleuchten. Finde ich relativ ungewöhnlich, man kennt es ja eigentlich nur von vorne, weil vorne schaut er ja relativ freundlich, sage ich mal, so ein bisschen. Ja. Und hinten guckt er ja so ein bisschen grimmig.
Ja, stimmt tatsächlich. Das Heck an sich ist sogar sehr schnörkellos ja an und für sich. Mhm. Also wir haben so relativ geschwungene Kotflügel. Also ich finde, die Radhäuser sind so relativ gut ausmoduliert. Dann die Rückleuchten, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt beim Boxster. Und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr viel, was da los ist. Mittiger Schriftzug auf dem Heckdeckel, mittiger Auspuff auch und einen ausfahrbaren Spoiler. Der war halt notwendig. Mhm. Der ist jetzt nicht schön, aber das haben wir, glaube ich, häufig bei Porsche.
Ja.
Dass diese ausfahrbaren Spoiler jetzt einfach hauptsächlich funktional sind und weniger schön.
Mhm.
Aber es ist einfach ein sehr, ich gucke da jetzt gerade noch mal so drauf, man sieht noch so diese Überrollbügel, diese Höcker hinter den Kopfstützen. Das sieht richtig gelungen aus. Mir gefällt das.
Das ist ja genau das, finde ich, was so ein bisschen das Design von dem Wagen ausmacht, dass eigentlich nicht viel los ist. Es gibt nicht viele Details, aber insgesamt ist es einfach sehr harmonisch und die Proportionen passen einfach. Gerade was du eben meinst mit diesen ausgeformten Kotflügeln und sowas. Es steht einfach irgendwie alles stimmig da, obwohl ja eigentlich im Einzelnen man gar nicht so auf so viel eingehen kann und sagen kann, okay, guck mal, das ist ein mega krasses Detail oder sowas, weil eigentlich ist nicht viel los, weder an der Seite noch vorne noch hinten.
Ja, also das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen und ich finde, gerade von hinten wirkt das Auto auch nochmal eine ganze Ecke zeitloser, ne?
Ja, das stimmt.
Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz auf die Rückleuchten zu sprechen kommen, denn die sind ja quasi das Pendant zu den Scheinwerfern, ne?
Mhm.
Also Scheinwerfer haben wir vorne dann eben mit diesen orangen Blinkern unten. Am Heck sind die Blinker oben bei den Leuchten. Und auch da bei den frühen Modellen oben orange, unten rot. Bei unserem Modell, also ab 2002, oben weiß, unten rot.
Und wie ist es da? Findest du da auch tatsächlich die mit orange besser?
Nee.
Nee, okay.
Hinten finde ich von vornherein die weißen irgendwie cooler.
Gut, dann bin ich beruhigt. Aber würdest du ein Auto fahren, wo hinten weiße Blinker sind und vorne orangene?
Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Wüsste ich jetzt gar
nicht. Ist eine Sache, die mich nämlich komplett triggert. Es gibt es bei vielen alten Autos, dass du halt da vielleicht neuere Rückleuchten eingebaut hast und dafür vorne noch die orange Blinker hast oder andersrum. Ja. Sehe ich öfter mal auf den Straßen. Das macht mich komplett fertig.
Ja, nee, da bin ich nicht so empfindlich scheinbar.
Aha.
Also müsste ich mir dann nochmal anschauen, wenn das Auto dann da vor mir stünde. Aber sonst, erstmal finde ich das, glaube ich, nicht so schlimm.
Na gut.
Ich sehe das Auto ja selten von vorne und von hinten gleichzeitig. Ne?
Außer du rennst schnell rum.
So viel zum allgemeinen Design und jetzt müssen wir natürlich noch mal kurz über die Konfiguration unseres Fahrzeugs sprechen, denn die war wirklich ausgesprochen edel und wenn ihr selber schauen wollt, wie dieser Boxster aussah, dann könnt ihr es natürlich gerne tun unter Instagram, @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S. Da seht ihr die Fotos von dem Fahrzeug, das uns von der Garage Blau zur Verfügung gestellt wurde. Dann werdet ihr sehen, dass das Auto dunkelblau war.
Mhm. Nachtblau Metallic.
Ja.
Du wirst jetzt wahrscheinlich überrascht sein, aber gefällt mir extrem gut.
Ah, überraschend.
Ja. Ja,
doch. Also es ist wirklich so ein ganz schönes Dunkelblau. Und was mir aufgefallen ist, in der prallen Sonne hat das sogar so einen ganz leichten lila Touch. Mhm. Ne?
Ja.
Das sieht man im Schatten gar nicht. Da wirkt wirklich einfach nur dunkelblau. In der Sonne kommt noch so ein bisschen so eine Nuance lila dazu. Richtig, richtig cool. Gefällt mir auch mega gut. Dazu passend unser Fahrzeug auch noch ein blaues Verdeck.
Mhm. Auch besonders.
Auch das, schön. Und jetzt muss ich noch mal kurz fragen, hast du dir zufällig mal die damals verfügbaren Außenfarben angeschaut vom Boxster?
Nee, was es so gab? Ehrlich gesagt nicht. Nee.
Hab ich gemacht und es gab wirklich richtig coole Farben. Also das war noch zu so einer Zeit, wo Porsche quasi, also ich glaube, es gab sowas wie PTS zwar schon, aber es war halt noch deutlich weniger bekannt als heutzutage.
Mhm.
Und der normale Farbkatalog hat da einfach schon echt geile Alternativen geboten. Beispielsweise Pastellgelb.
Mhm,
ja. Das ist so wie Dakar-Gelb von BMW, sehr ähnlich. So ein ganz, ja, so ein ganz sanftes Gelb. So ein
blasses Steht tatsächlich Gelb. Sogar einer zum Verkauf aktuell, ne?
Ja.
Hast du gesehen?
Mhm. Mobile? Ja. Finde ich mega, also super speziell. Oder Libell-Türkis Metallic, besser bekannt als Ocean Jade.
Mhm.
Das ist so ein bisschen so wie Fiji-Grün bei BMW. Also auch so richtig krasses Türkis, so unnormal ins Gesicht. Ich finde es einfach geil, weil, also natürlich mag ich besondere Farben und auch so knallige Farben, aber es sind so richtige 90er-Jahre-Farben einfach so, ne? Ich feiere das.
Ja, gerade diese letzte Farbe, die du gerade genannt hast, wie hieß jetzt? Libell?
Libell-Türkis.
Ja, habe ich letztes Jahr in Italien einen gesehen und der hatte auch diese 18 Zoll, die wie vom GT3 aussehen, die Felgen drauf. Und der sah richtig Sahne aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre jetzt nicht meine Farbe, weil so wäre mir ein bisschen zu knallig, aber ich muss sagen, es sah extrem cool aus. Also ja. Fiel halt richtig auf, ne?
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, Es geht halt so, ich finde, es gibt halt so zwei Richtungen bei so einem Boxster. Entweder so edel, wie der, den wir jetzt gehabt haben, oder halt wirklich so knallig. Weil das auch, finde ich, es passt zu der Zeit, es passt irgendwie zu dem Modell. Das ist einfach cool. Was jetzt mein, aber das jetzt nicht falsch verstehen, mein Geschmack zum Beispiel gar nicht trifft, ist halt einfach Silber oder Schwarz. Mhm. Das ist so ein bisschen beliebig. Dafür ist das Auto für mich zu speziell. Ja. So, beim 911 geht das, finde ich. Aber bei so einem Boxster, der kann halt so ein bisschen verspielter sein.
Ja, finde ich auch, ja.
Ja, also das nochmal kurze Farblehre. War 90er Jahre, ich glaube, da hätte ich echt oft geile Autos gekauft oder konfiguriert, wenn ich damals die Chance gehabt hätte und nicht erst irgendwie 8 gewesen wäre.
Ja, das ist ein bisschen schwierig so gewesen.
Ne? Da hätte ich wilde Konfigurationen zusammengestellt, ja. Kannst du dir vorstellen. Ne?
Das glaube ich sogar, ja, auf jeden Fall. Besten auch im Innenraum noch verschiedene Farben und sowas zusammen kombiniert. Ja. Gab es doch auch zeitweise.
Klar. Da konnte man sich richtig austoben.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast zum Design, dann steigen wir ein.
Innenraum.
Passend zu diesem edlen Nachtblau außen haben wir auch innen eine Farbe, und zwar Graphitgrau. Und jetzt muss ich erstmal gleich vorweg was loswerden. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von einem grauen Innenraum. So, ist einfach nicht mein Style. Entweder macht man es halt schwarz oder braun oder halt, wenn man es hell haben will, weiß oder beige. Grau ist einfach nicht so mein Style. Aber komischerweise passt es irgendwie. Es war nicht so, dass ich sagen würde, geht gar nicht. Und ich muss auch sagen, hätte ich die Wahl gehabt zwischen grau und schwarz zu dieser Konfiguration, hätte ich, glaube ich, sogar grau genommen.
Ja? Ja. Okay, krass.
Also ich hätte lieber beige. Ja. Das würde, glaube ich, noch besser passen. Aber statt schwarz lieber grau.
Okay. Also mir geht es tatsächlich genauso mit grauen Innenräumen. Ich bin gar kein Freund von grauen Innenräumen. Also es ist eigentlich für mich gefühlt in jeder Konfiguration so die schlimmste Innenraumfarbe, die du dazu kombinieren kannst.
Ich finde es lieber rot.
Ja, also insgesamt Blau? Ja, nicht jetzt zu dem, jetzt zu einem blauen Auto. Aber grundsätzlich finde ich rote Sitze cooler zu einem grauen Auto oder sowas, als jetzt einen grauen Innenraum. Also grauer Innenraum ist echt immer schwierig. Ich finde es auch in dem Fall nicht ganz so schlimm wie bei manchen anderen, aber ich würde es trotzdem auf gar keinen Fall nehmen wollen. Also ich hätte auf jeden Fall lieber schwarz dann einfach gehabt, ganz klassisch.
Ja, ja, also wie gesagt, grundsätzlich mag ich es auch nicht so gern. Hier, finde ich, passt es. Was für mich die größte Überraschung war, als ich eingestiegen bin, da sind wir noch nicht mal gefahren, ich dachte direkt, der Innenraum fühlt sich viel wertiger an, als ich gedacht habe.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ist ja auch so ein Punkt, gerade am Anfang wurde dann ja halt gesagt, ja, so ein Porsche unterhalb des 911, das kann ja auch nichts sein. Und dann ist bestimmt in der Verarbeitung richtig billig, billige Materialien und so. Und auch bis heute, 996 hat ja auch nicht den besten Ruf, was so Innenraumqualität angeht. Und ich muss ja sagen, auch wenn es schon irgendwie 12 oder 13 Jahre her ist, als ich den Boxster S, den ich damals mal kaufen wollte, gefahren bin, der war halt fertig so, ne? Und jetzt bin ich hier eingestiegen und habe gedacht, wow, das Ding sieht ja wirklich richtig, richtig gut aus. Der gesamte Innenraum war extrem gepflegt, 22 Jahre altes Auto, alles noch richtig gut in Schuss, keine groben irgendwie Beschädigungen, nichts irgendwie abgenudelt. Es gab so ganz leichte Patina am Handbremshebel beispielsweise, aber abgesehen davon auch die Verarbeitung, alles, was du angefasst hast, war alles richtig ordentlich.
Ja, ich fand es wirklich am krassesten eigentlich bei dem Teppich, weil er hat ja so einen noch helleren Teppich als eigentlich der Rest vom Innenraum und dann so hochflorig. Ich dachte, den kann man ja so von schnell verschmutzen und der sah tipptopp aus.
Ja.
Also wie man das über die Zeit so hinkriegt, klar wurde er wahrscheinlich auch mal ordentlich nochmal gereinigt zwischendurch hier und da, aber trotzdem spricht das ja auch irgendwie fürs Material, dass es nicht irgendwie komplett runtergerockt aussieht nach der Zeit.
Man muss jetzt dazu sagen, falls ihr euch die Bilder anguckt und dann über die Fußmatten stolpert, die Fußmatten an sich hat Stefan natürlich nochmal getauscht. Ne? Das sind so diese kleinen Nuancen, die nochmal einen riesen Unterschied machen. Ganz neue Fußmatten von Porsche in Grau. Das Auto sieht gleich jünger aus.
Ja, so, ne? Absolut, das macht richtig was aus.
Aber abgesehen von den Fußmatten ist ja trotzdem Teppich da und den meinst du halt.
Ja,
ne?
Genau.
Also überall, wo man sonst so mit dem Fuß mal hängen bleiben könnte.
Und das finde ich nämlich auch so special. Das habe ich so gefühlt auch noch nicht gesehen, dass der Teppich auch so in die Tür reingeht. In der Türtafel ist ja so bis zur Hälfte nicht, aber ich sag mal, die unteren 20-30% sind auch in diesem Teppich gehalten. Und gerade da erkennt man das ja eigentlich bei jedem Auto, dass da immer so Spuren von den Füßen irgendwie sind.
Stößt man mal gegen mit dem Fuß.
Genau, richtig. Und da auch gar nichts. Sieht immer noch tipptopp aus. Ich finde, es sieht aber irgendwie richtig skurril aus. Also irgendwie witzig. Also eine Türtafel mit so einem langflorigen Teppich da irgendwie. kennt man so irgendwie nicht.
Nee, ist auf jeden Fall speziell, so wie einiges am Boxster speziell ist. Ich finde so auch das gesamte Innenraumdesign ist eher so ein bisschen alles so rundlich, alles irgendwie so ein bisschen verspielt. Mhm. Man merkt, finde ich, auch an der Typo, also der Schriftart vom Drehzahlmesser und vom Tacho. Das ist ja auch alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Comic Sans ist jetzt übertrieben, aber es ist alles so ein bisschen rundlich halt, ne?
Ja. Ja, wahrscheinlich so, um ein bisschen die jüngeren Leute vielleicht anzusprechen.
Ja, finde ich aber irgendwie cool. Also es sind so Details, die dann wieder auffallen, wo man sagt, ja, ist so verschnörkelt irgendwie, aber trotzdem gelungen, passt.
Also grundsätzlich gebe ich dir recht, aber witzigerweise gerade was die Schriftart angeht, das ist nicht so mein Geschmack.
Nee,
das ist auch zum Beispiel eine Sache bei Pagani,
ja, die
mich echt ein bisschen stört. Im Interieur dieses ganze Verschnörkelte unter jeder Taste, ich finde, das sieht irgendwie immer so ein bisschen, ja, billig ist übertrieben, aber es sieht irgendwie immer so ein bisschen aus, weiß ich nicht, da hätte ich lieber eine ganz klassische Schrift einfach.
Ja, nee, da haben wir andere Ansichten. Ich finde halt bei solchen Autos, die ja auch sich selber nicht allzu ernst nehmen, passt es irgendwie. Da wäre es sonst so ein deutscher Anspruch zu sagen, so bei einem 124er würde ich das jetzt auch nicht sehen, beispielsweise.
Ja.
Da muss das so sein, wie es ist. Aber bei solchen Autos finde ich es eigentlich ganz cool. Ist eine, für mich zumindest, eine gelungene Abwechslung.
Ah, okay.
Wenn wir jetzt schon bei den Instrumenten sind, wir haben 3 Rundinstrumente, Drehzahlmesser mittig, so wie es sich gehört, bis 8000 Umdrehungen, roter Bereich beginnt natürlich schon deutlich vorher, Tacho links bis 260 km/h, rechts Wasser- und Tankanzeige, alles unter so einer Tachohutze, also ganz schön. Speziell jetzt noch bei diesem Auto, Ziffernblätter in Aluminium, so heißt die Farbe, und das ist ein X-Code, also CXX-Option, ganz was Besonderes.
Gerade bei einem Boxster nicht unbedingt oft zu finden.
Genau. Ebenso wie die Einstiegsleisten in Edelstahl. Auch die sind ein CXX-Code. Und man muss natürlich, auch wenn wir jetzt gerade schon bei der Ausstattung sind, sagen, dass dieses Auto wirklich für einen Boxster und ja auch nicht das S-Modell sehr, sehr gut ausgestattet war. Wir haben Sitzheizung, Xenon, Einparkhilfe, sehr besonders beim Boxster, Klimaautomatik, Navi mit Telefonmodul, CD-Wechsler, Alarmanlage, also wirklich richtig, richtig viel hat der Erstbesitzer, der ja Porsche war, da rein konfiguriert, ne?
Mhm.
Da wollte Porsche auf jeden Fall mal zeigen, was geht.
Ja, nur witzig, dass sie es dann halt bei dem Basismotor gemacht haben, ne?
Ja.
Das ist halt das Ungewöhnliche daran.
Du musst natürlich bedenken, wahrscheinlich wird das ja dann entweder ein Auto für Ausstellungszwecke oder für Presse gewesen sein. Da müssen sie natürlich jede Motorisierung auch mal haben.
Klar.
Und dann wollen sie natürlich trotz der vermeintlich kleinen Motorisierung zeigen, was alles geht.
Ja.
Richtig besonders ist das Lenkrad. Denn wir haben hier das 3-Speichen-Sportlenkrad an Bord, also ein extra, komplett in Grau. Mhm. Ist also auch speziell, weil das Gesamte, also nicht nur der Kranz, auch der Pralltopf, alles grau. Und dieses Lenkrad hat eine Besonderheit, ne?
Ja, es ist nämlich fast 1:1 das Lenkrad wie aus dem Carrera GT.
Deinem Lieblingsauto.
Und deswegen gefällt mir das Lenkrad auch so extrem gut, denke ich. Also beim Carrera GT ist eigentlich im Endeffekt nur der Pralltopf beledert und da ist so eine Ziernaht. Daran erkennt man, dass es halt das andere Lenkrad ist, also das vom Carrera GT ist. Aber sonst sieht es wirklich 1:1 gleich aus.
Oh.
Und das macht es echt mega special.
Also hattest du quasi, wenn du dich jetzt nur aufs Lenkrad fokussierst, leichte Carrera GT-Vibes.
Ja, genau. Ja.
Offen ja auch noch.
Ja, so.
Kein Dach.
Eigentlich das, fast das gleiche, oder?
Motor hinter dir.
Ja.
Alles.
Ja.
Also,
und das für das Geld,
ja,
ich Trottel hab den nicht gekauft.
Ja, du, siehst du mal. Oh. Dazu muss man jetzt noch sagen, das Platzangebot in diesem Auto, wir haben, glaube ich, vorhin im Design die Abmessung gar nicht genannt, das können wir noch mal kurz nachholen. Das Auto ist 4,32 Meter lang, also wirklich nicht viel länger als ein Golf heutzutage, 1,78 Meter breit, 1,29 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,42 Meter. Also es ist ein kompaktes Auto, auch heute. Oder gerade heute, muss man ja sagen. Und dafür ist das Platzangebot wirklich bemerkenswert. Ich saß extrem gut. Wie war es bei dir?
Ja, genauso. Ich konnte ganz entspannt drin sitzen, hat alles gepasst, hatte in alle Richtungen genug Platz. Ich glaube, viel größer hätte ich nicht mehr sein dürfen. Also gerade, wenn man das Verdeck mal zumacht. Wir sind eigentlich die ganze Zeit offen gefahren, haben es aber einmal getestet. Aber es hat gepasst. Also geht.
Ja, fühlt man sich 0,0 beengt drin.
Nö. Nee.
Und das Auto hat auch noch echt relativ viele Ablagen. Also wir haben ja schon gesagt, 2 Kofferräume, vorne und hinten, insgesamt 260 Liter. Da passt auf jeden Fall einiges rein, kann man durchaus mal eine Woche oder auch 2 wegfahren. Dann haben wir noch Fächer in den Türen. Wir haben zwischen den Sitzen noch Fächer. Wir haben ein Handschuhfach, wo ich gelesen habe, dass die ganz frühen Boxster gar kein Handschuhfach hatten. Mhm. Auch ein interessanter Fakt vielleicht noch. Also überall waren noch Ablagen oder Fächer, wo man noch was verstauen kann, sodass das Auto wirklich ziemlich praktisch ist.
Ja, also da kannst du ganz entspannt mit in den Urlaub fahren.
Ja, richtig gut.
Sogar einen längeren, muss nicht nur ein Wochenendtrip sein.
Ja. Und in einem dieser Fächer hinter den Sitzen haben wir auch noch ein schönes Relikt eines der Vorbesitzer gefunden. Zwar eine CD, kannst du dich noch erinnern?
Ja, aber ich weiß nicht mehr, was da ist. War auf jeden Fall eine lustige.
Ich sag's dir. Ja. Truck Stop, die Lady und der Tramp.
Ah, das Ding, okay.
Die haben wir natürlich dann gleich mal in den 6-fach-CD-Wechsler geschallert. Und dann sind wir offen da mit Truck Stop durch die Gegend geheizt.
Da ging einiges, ja.
Das war's, meiner Meinung nach, was wir zum Innenraum sagen können.
Jo.
Dann kommen wir jetzt zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Ganz wichtig ist, es gab den Boxster natürlich mit verschiedenen Motorisierungen, auch über die Jahre immer mal wieder angepasst. Aber ganz, ganz wichtig, es waren immer und ausschließlich 6-Zylinder-Boxermotoren.
Da war die Welt noch in Ordnung.
Warum betone ich das so explizit? Weil ja der 982 zuletzt 4-Zylinder-Boxermotoren hatte und nur noch die Topmodelle GTS 4.0 und GT4 6-Zylinder hatten. Mhm. Beim ersten Boxster kannst du eigentlich nichts falsch machen. Es sind immer zumindest schon mal 6-Zylinder.
Ja.
Und die sind immer wassergekühlt. Als das Auto 1996 auf den Markt kam, gab es erstmal nur den Boxster, also das Basismodell. Der hatte einen 2,5 Liter Boxster mit 204 PS. 1999 hat Porsche dann gesagt, okay, da geht noch ein bisschen was. Wir sehen da auf jeden Fall noch Potenzial. Da haben sie den Boxster S gebracht. 3,2 Liter Hubraum hatte der und der hatte dann 252 PS, also schon mal eine ganze Schippe mehr. Und dann gab es innerhalb der Aktualisierung dann nochmal neuere Motoren. 2000 beispielsweise wurde dann der Basismotor gegen einen 2,7 Liter Motor eingetauscht. Der hatte anfänglich 220 PS und auch der Boxster S hat dann noch einen größeren bzw. einen stärkeren Motor bekommen. Der ist gleich groß geblieben, aber hatte dann 260 PS. Und ebenfalls im Modelljahr 2002 hat der 2,7 Liter Basismotor nochmal einen kleinen Leistungszuwachs bekommen, ne?
Genau. Das ist nämlich der Motor, der in unserem Exemplar drin war. Wir hatten also die letzte Ausbaustufe von dem 2,7 Liter, also von dem Nicht-S. Der hatte dann 228 PS. Das kam ja, wie Jan schon sagte, 2002, beziehungsweise mit dem Modelljahr 2003, dank VarioCam und Motronic. Und er hatte dann 260 Newtonmeter bei 4700 Umdrehungen die Minute. Ansonsten hatten wir ein 5-Gang-Schaltgetriebe. 6-Gang gab es nur im Boxster S. Und es gab sonst optional noch eine Tiptronic. Das ist die Automatik aus der Zeit gewesen. Wir hatten aber, wie gesagt, zum Glück das 5-Gang-Schaltgetriebe verbaut.
Genau, zum Glück, glaube ich, weil wir sind jetzt zwar beide nicht gefahren, aber über diese Tiptronic, da gibt es jetzt nicht allzu gute Kritiken, ne?
So ist es. Und das kann man schon mal vorwegnehmen, wir geben ja gleich noch einen genaueren Einblick. Die Automatik sind auch immer deutlich günstiger am Markt. Das heißt ja schon immer vieles.
Ja.
Ansonsten haben wir immer Hinterradantrieb, auch wichtig. Und wir haben natürlich auch ein paar Fahrwerte noch. 0 auf 100 schafft der Wagen in 6,4 Sekunden und einen Topspeed von 253 km/h erreicht der Wagen.
Ja, finde ich schon mal ganz ordentlich. Also zumindest schon mal auf dem Papier einen Tacken schneller als alle Autos, die bei 250 abgeriegelt sind. Mhm. Und wenn wir bedenken, was wir vorhin über den Tacho gesagt haben, 250 ist die letzte Zahl, die draufsteht. Und dann ist noch ein Strich dahinter, das heißt dann 260. Das heißt, du bezahlst für den ganzen Tacho. Kannst auch fast den ganzen Tacho nutzen.
Ja, auf Tacho würde er bestimmt 260 stehen, wenn man 253 angegeben ist. Also
siehste.
Schon gut. Kein Blender.
Absolut. Und ein Leergewicht haben wir auch noch, weil das ist ziemlich wichtig bei dem Auto, ne?
Ja, klar. Und zwar haben wir hier 1275 Kilo. Und das ist schon wirklich ein richtiger Fabelwert.
Ja.
Gerade in der heutigen Zeit, das hört man ja eigentlich gar nicht mehr.
Nee, das ist ein sehr, sehr guter Wert, wenn man auch bedenkt, dass natürlich auch schon Sicherheitsfeatures auf jeden Fall reichlich an Bord sind, Airbags und so weiter. Unter 1,3 Tonnen, schon sehr gut.
Ja, das ist wirklich top.
Nochmal ganz kurz zu unserem Fahrzeug, einfach nur der Vollständigkeit halber. Das hat bei 45.000 Kilometer einen Austauschmotor auf Garantie bekommen. Das heißt, zum Zeitpunkt unserer Fahrt hatte der Motor knapp 70.000 Kilometer nur auf dem Buckel. Das Auto, wie gesagt, ungefähr 112.000. Und wir können euch auch noch einen Grundpreis für den Boxster 2003 nennen. Weil wir haben ja gesagt, 76.500 Mark bei Marktstart 1996. 7 Jahre später hat das Auto in der Basis 42.256 Euro gekostet.
Und das ist, wenn man überlegt, dass dazwischen ja der Umschwung von Mark auf Euro war, gar nicht so ein Riesenaufschlag eigentlich in der Zeit.
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man überlegt, heutzutage würde man sich ja freuen, wenn man noch einen Porsche für 42.000 Euro bekommt.
Ja gut, das sowieso, ja.
Also von daher, ja, die Zeiten sind leider vorbei. Aber nichtsdestotrotz, das will ich hier jetzt nochmal betonen, weil das ist ja immer an dieser Stelle, gehen wir immer mit so einem kleinen Blick in den Markt aus dem Kapitel raus. Unser Fahrzeug hat unter 20.000 Euro gekostet. Das ist schon echt ein interessanter Preis, ne?
Ja, finde ich auch. Also wenn man überlegt, was man dafür alles bekommt, für das Geld.
Und wir sind noch nicht mal gefahren jetzt an dieser Stelle, ne? Nur einfach jetzt so auf dem Papier und das Auto steht da vor dir so und du setzt dich da rein und fühlst mal alles. Für unter 20.000 und es geht ja sogar noch viel billiger, ne?
Ja, das stimmt. Es geht tatsächlich los bei 7.000 Euro bei Mobile. Da muss man allerdings sagen, ob das jetzt die Autos sind, die man braucht, weiß ich nicht. Also da sind viele Rechtslenker bei, viele mit Automatikgetriebe, viele mit extrem hohen Laufleistungen, mit fragwürdigen Historien und so weiter. Also ich würde jetzt mal sagen, so pauschal unter 10 solltest du auf jeden Fall schon mal gar nicht anfangen zu gucken. Und im Prinzip kann man sagen, geht's eigentlich erst bei 15 los, dass du so wirklich vernünftige Exemplare findest. Das sind dann jetzt nicht die 1A-Exemplare, aber es sind auf jeden Fall Autos, die man schon fahren kann und die halt eine halbwegs nachvollziehbare Historie haben und so weiter. Wenn man so ein richtiges Sahne-Exemplar haben will, dann ist man irgendwo im Bereich zwischen 20 und 30. Da reden wir aber wirklich von extrem niedrigen Laufleistungen, von einem super Pflegezustand, vielleicht erste, zweite Hand und sowas. Also du kriegst wirklich unter 30 ein Auto, was tipptopp dasteht.
Ja, das ist schon krass, muss man echt sagen. Es ist allerdings gar nicht ganz so leicht, das ist mir zumindest so gegangen, ein wirklich komplett unverbasteltes Exemplar zu finden. Ne? Also viele haben dann, wie gesagt, zumindest mal die Scheinwerfer oder die Rückleuchten getauscht oder nicht mehr die Felgen, die sie bei Auslieferung hatten. Also wirklich so ein komplett, so wie er damals das Werk verlassen hat, zu finden, nicht ganz so leicht.
Ja, also da bist du auf jeden Fall in diesem 25er-Bereich oder sowas um den Dreh, wo du dann diese Sammlerautos findest. Aber darunter ja ist eigentlich oftmals irgendwas auf jeden Fall verändert worden. Aber nicht unbedingt immer schlimm. Also es ist jetzt ja, nicht, dass jetzt die alle nicht, verbastelt sind.
Nee, genau, so, die sind jetzt nicht komplett irgendwie verhunzt, aber sie sind dann halt vielleicht mal optimiert worden.
Ja.
So, und jetzt würde ich sagen, haben wir ja wirklich genug in der Theorie gesprochen. Jetzt wird es Zeit, loszufahren.
Fahren.
Wir fangen vorne an. Das Zündschloss ist links.
So wie sie es gehört.
Warum sagen wir das so explizit, falls ihr jetzt zum ersten Mal hier einschaltet? Wir sind in der Folge 17 den Porsche 968 CS gefahren. Ein Auto, das uns wirklich sehr überrascht hat. Positiv überrascht. Aber das, obwohl es ein Porsche ist, hat dieses Auto das Zündschloss nicht links.
Mhm.
Und das ist uns da direkt aufgefallen. Deshalb wollen wir hier jetzt gleich mal sagen, weil ja auch immer in der Diskussion ist, ist der Boxster ein echter Porsche oder nicht. Zündschloss ist schon mal auf der richtigen Seite.
Ja. Und ich finde, das trägt auch stark dazu bei, dass du direkt von Anfang an das Porsche-Feeling hast, finde ich. Du startest halt links, der Motor geht an und der klingt ja auch sofort wie halt ein 911er, so wie du es dir vorstellst. Genauso klingt er. Und irgendwie hast du direkt dieses, denkst, ja, das ist ein Porsche.
Absolut.
Also 0,0 dieses Jahr mal gucken, ob es sich anfühlt wie ein Porsche. Ging mir nicht eine Sekunde so.
Gar nicht, ne. Muss ich auch sagen. Nächster Punkt, ohne dass wir auch nur einen Meter gefahren sind, der mich richtig positiv überrascht hat, Sitzposition.
Mhm. Super tief. Ja. Komplett auf dem Boden gefühlt.
Richtig geil.
Ja.
Also so, wie man es sich wünscht. Und wir hatten ja jetzt, also für den Boxster gab es jetzt irgendwie keine Schalensitze oder so. Es gab halt die Sitze, die es gab. Und trotzdem, du sitzt da direkt richtig gut drin.
Ja, absolut.
Und jetzt muss ich ja hier auch noch mal vorneweg anfangen. Es ist ja kein Zufall, dass wir bisher noch nicht so viele Cabrios gefahren sind. Ich bin einfach nicht so der große Cabrio-Freund. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Mir ist es eigentlich immer eher zu kalt, dann zieht's und so. Ich bin so eine kleine Pussy, was so Wind und so Zug und sowas angeht. Mhm. Komplette Gegenteil zu dir, ich weiß. Aber an diesem Tag, ja, das war wirklich, es war super sonnig, es war angenehm warm, auch für mich. Das war mega. Wir haben ja, du hast es eben schon mal gesagt, wir haben ja an und für sich nur einmal für ein Video das Verdeck einmal zugemacht. Und sonst sind wir die ganze Zeit offen gefahren, auch Fenster runter. Das war ein richtiger Vibe an dem Tag.
Ja, komplett. Vor allem, es war auch nicht zu heiß.
Genau.
Es kann ja auch schnell in die Richtung gehen, wenn es irgendwie kaum 30 Grad sind und die Sonne komplett auf die Birne strahlt, dass du dann eigentlich denkst, okay, ich möchte hier raus, ich habe keine Lust mehr. Das war auch nicht. Also es war wirklich einfach perfektes Cabrio-Wetter.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also auch für jemanden, der an und für sich nicht so gerne offen fährt, ich hatte allein schon deshalb meinen Spaß, mal offen zu fahren, so hat gebockt.
Mhm. Und dazu passt ja auch perfekt, dass der Wagen halt einfach nach dem Starten schon direkt diesen schönen Klang halt hat. Mhm. Und wenn du nun mal halt nichts um dich rum hast, kein Dach über dir hast, kriegst du ja viel mehr nochmal davon mit. Du hörst, finde ich, jede Nuance irgendwie, es ist so ein, nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Das hast du sonst halt bei einem geschlossenen Auto meiner Meinung nach nicht so.
Ja, das stimmt schon. Mein Problem ist halt immer nur, dass, also wahrscheinlich, wenn ich woanders leben würde, wäre das auch eine andere Nummer, dann würde ich wahrscheinlich auch größerer Cabrio-Fan sein, aber ich finde halt in Deutschland, muss ich leider sagen, vielleicht auch speziell in Norddeutschland, gibt es gefühlt 6 Tage im Jahr, wo das für mich auch passt, offen zu fahren. Und ich bin immer auch so zwiegespalten, wenn ich jemanden, keine Ahnung, im Januar so bei 6 Grad offen fahren sehe, denke ich einerseits ja cool, also bei gutem Wetter, denke ich einerseits cool, dass er es macht, weil er hat ja auch ein Cabrio und wer weiß, wann der nächste sonnige Tag ist. Andererseits denke ich mir, boah, der oder die friert bestimmt gerade heftig da drin und hat wahrscheinlich Heizung auf 28, Sitzheizung an, aber fährt offen, weil ja, ich habe ja ein Cabrio.
Ja. Na gut, so jemand wäre ich dann wahrscheinlich.
Und ich erinnere mich nochmal, wir sind auch mal eine Runde gefahren im Winter mit einem 911, wo ich mit meinem Parker immer niedriger im Sitz gerutscht bin, weil du unbedingt offen fahren wolltest. Mhm. Und ich dachte, Junge, es ist einfach nur krank kalt. Dann wurde es sogar schon dunkel. Wir sind immer noch offen gefahren. Und ich dachte schon so, Mann, ey, ich ziehe schon die Kapuze so komplett über den Kopf mit so Fell und allem so, boah, bloß nicht irgendwie immer tiefer im Sitz gerutscht und du hast es mega gefeiert.
Ja, ich hab's genossen. Wie gesagt, einfach die Kleinkulisse, alles, ich mag das einfach, wenn nichts von oben runterkommt, dann kannst du eigentlich immer offen fahren, finde ich.
Dafür hattest du aber wenig
Karten. Ja, ich weiß, bisher, ne? Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Dafür hast du das so
schön in der Wunde nochmal bohren. Ja, ich weiß, aber kommt irgendwann auf jeden Fall noch.
Kommt noch, okay, ja. Wir nehmen dich beim Wort, ihr habt ja alle gehört jetzt, also Luca holt sich irgendwann ein Cabrio.
Definitiv.
Jetzt konzentrieren wir uns erstmal nochmal auf den Boxster. Was mir ebenfalls relativ direkt aufgefallen ist, wäre auch schlecht, wenn nicht, die Kupplung, ne?
Mhm.
Fühlt sich richtig straff noch an. 112.000 Kilometer. Das Auto fühlte sich in Summe einfach noch sehr, sehr gut im Zustand an. Und die Kupplung 0,0 irgendwie ausgenudelt oder irgendwas. Du hattest sofort einen richtig guten Bisspunkt von der Kupplung. Und das war richtig so, du warst ziemlich schnell eins mit dem Auto.
Ich wollte sagen, das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Du bist eingestiegen und brauchtest keine Sekunde, um mit dem Wagen irgendwie warm zu werden, erstmal zu gucken, wie alles funktioniert, sondern du bist eingestiegen, losgefahren und so, wie du es erwartet hast, war es irgendwie auch. Also ja. Es hat direkt alles funktioniert und du konntest dich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf dieses, okay, wie funktioniert das jetzt hier oder wie ist die Kupplung, wo ist der Schleifpunkt?
Ja, muss ich auch sagen. Positiv überrascht war ich vom Motor, denn wir denken jetzt ja dran, das ist nach wie vor die Basismotorisierung, klar, die letzte Ausbaustufe und zwar die stärkste Version, aber immerhin war das die Basismotorisierung, das darf man nicht vergessen. Das Einstiegsmodell der Marke mit dem Basismotor, was wir gefahren sind.
Mhm.
Und dafür muss ich sagen, erstmal hing der Motor echt gut am Gas.
Ja.
So, also Saugmotor typisch, der hing schon mal gut am Gas und vor allen Dingen klang der richtig, richtig gut.
Ja. Der lief so ein bisschen rau, wie sich das ja für einen Boxer gehört, also ja. Dieser typische Klang. Aber trotzdem hast du gemerkt, dass er gut läuft. Also es ist jetzt nicht, dass du irgendwie das Gefühl hattest, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann, was du eben schon gesagt hast, so ultra spritzig halt irgendwie einfach. Also diese Gasannahme, dieses Ansprechverhalten, wirklich einfach top. Und Dann diese ganzen Klangnuancen. Das ist ja sowieso, finde ich, immer bei diesem Boxermotor so geil. Untenrum so dumpf, kraftvoll und oben fängt er dann an zu kreischen.
Ja.
Und bei jeder Drehzahl merkst du genau, also da kommt wieder eine Nuance. Also richtig, richtig schönes Erlebnis.
Ja, und dann in unserem Fall hat er auch noch so ein bisschen gesprotzelt, so leichte Fehlzündung beim Gas wegnehmen. Dazu müssen wir jetzt auch sagen, Auspuff war nicht mehr ganz Serie, ne?
Nee, genau. Also der hatte einen anderen Endschalldämpfer, einen Sportendschalldämpfer vom Hersteller Dansk.
Ja.
Muss ich persönlich sagen, kannte ich vorher nicht. Dir sagte der irgendwie was schon,
ne? Ja, ich
hatte
schon mal was davon gehört. Ich glaube, die machen, ohne dass ihr mich jetzt drauf festnagelt, ich glaube, die machen relativ viel für luftgekühlte 911.
Mhm. Ja, kann sein. Aber wie gesagt, ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Muss aber sagen, haben sie gute Arbeit geleistet. Also klang richtig gut. War nicht irgendwie unangenehm laut oder sonst. Es hat auch nicht gedröhnt, sondern hat einfach wirklich diesen originalen Klang genommen und hat ihn einfach so ein bisschen lauter gemacht, ein bisschen mehr Charakter reingebracht und es klang einfach wirklich Sahne.
Ja, also er war auch nicht zu drüber. Das würde ja auch, wenn du jetzt so einen Boxster hast, es ist nun mal das Basismodell, und der würde jetzt geisteskrank da rumschreien, würde man ja auch denken, muss das so sein? Es war einfach sehr passender Sound und das passte so zum gesamten Bild von diesem Auto und hat aber den Fahrspaß dadurch noch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen verbessert einfach, weil du mehr von dem Auto gehört hast.
Genau, richtig. Und was du dann noch sagst, auch mit der Leistung passt das ja gut zusammen, wenn er nicht so extrem laut ist, weil ich finde das immer so ein bisschen albern, wenn du so ein Auto hörst, was so übel laut ist und dann so beschleunigt und du siehst den die ganze Zeit, denkst du, der wird kaum schneller eigentlich.
Ja, ja.
Und das wäre ja auch in dem Fall so ein bisschen lächerlich irgendwie gewesen. So war es wirklich extrem passend.
Aber was sagst du denn eigentlich? Also 228 PS, da haben wir ja nun auch schon lang und breit und oft drüber gesprochen hier. Es ist ja in der heutigen Welt, muss man ja leider sagen, 228 PS ist jetzt nichts mehr, ne? Mhm. Das ist nicht mehr so, wo man sagt, ui, ah, richtiger Sportwagenwert, ne? Und deshalb finde ich das immer noch mal wichtig, das noch mal hervorzuheben. Wenn man jetzt 228 PS liest, hat wahrscheinlich jeder irgendeine Meinung und denkt sich, ja gut, mein Passat Diesel hat doch auch schon 190 PS und wahrscheinlich mehr Drehmoment.
Ja.
So. Aber wie fandest du, haben sich diese 228 PS in diesem Auto angefühlt?
Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich es irgendwie vom Hocker gehauen hat, aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Leistung vermisst. Also, falls nicht, dass ich jetzt irgendwie beschleunigt habe und gedacht habe, wow, ist das jetzt, gehe ich jetzt krass ab oder so, aber es hat total ausgereicht. Kann mir keiner erzählen, dass man in dem Wagen irgendwie unbedingt mehr bräuchte. Definitiv nicht. Und vor allem, du hast halt da wieder dieses klassische Beispiel, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, du kannst es länger genießen. Ja. Du beschleunigst, du schaltest die Gänge durch, du hast diesen Klang. Du merkst einfach, wenn der so hochdreht, diese verschiedenen Nuancen. Das ist nicht so wie bei hochmodernen Autos mit 500, 600, 700 PS, wo du sagst, bababab, durchgeschaltet, 100, fertig, reicht schon wieder. Sondern du hast was davon, von diesem Part zwischen den 0 auf 100 und so weiter. Und ich fand's mega top. Ich war echt überrascht, dass mir das total ausgereicht hat.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich fand sogar, dass das für diese Leistung echt einen kräftigen Eindruck gemacht hat. Hat wahrscheinlich auch mit dem niedrigen Gewicht natürlich zu tun.
Mhm.
1275 Kilo sind halt einfach, ist einfach wenig so. Und dadurch fühlt sich das einfach, es fühlt sich so passend alles an.
Ja,
so richtig harmonisch. Gut.
Mhm.
Hinzu kommt natürlich auch, dass das Fahrwerk wirklich gut ist für meinen Geschmack. Also es ist nicht zu sportlich, es ist jetzt nicht bretthart, das würde aber auch wieder nicht dazu passen. Es ist souverän, so.
Ich muss sagen, für meinen Geschmack könnte es ein Müh härter noch sein,
ja,
das Fahrwerk. Ja, weil es ist ja nun mal, ich meine, klar, der, mit dem Kofferraum und so weiter ist er theoretisch darauf ausgelegt, dass du ihn tagtäglich fahren könntest.
Mhm.
Ich denke aber, die meisten werden es nicht machen. So, und für mich wäre das auch ein Wochenendauto. Und ich finde, dann könnte er ruhig noch ein Ticken straffer sein. Weil ich fand das schon relativ komfortabel. Nicht, dass es irgendwie, es war weit weg von schwammig oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich finde, ein bisschen knackiger hätte es noch sein können.
Ja, also hätte ich mich jetzt auch nicht gegen gewehrt, aber ich fand auch so passte das einfach. Vielleicht würde es ja auch schon was dazu tun, wenn man größere Felgen hätte mit einem niedrigeren Querschnitt.
Mhm.
Vielleicht würde das auch schon dann noch mehr deinem Geschmack entsprechen.
Und wahrscheinlich auch noch mal andere Reifen.
Ja.
Weil die Reifen an sich, man muss dazu sagen, wir hatten auf der Vorderachse Kumho-Reifen, auf der Hinterachse Nankang. Sind jetzt beides keine Reifen, eine Stelle, wo ich mich irgendwie gut mit auskenne. Ich weiß nicht genau, welche Modelle da gut sind, welche nicht. Aber die haben mich auf jeden Fall gar nicht überzeugt. Die waren sehr schnell an ihrer Grenze. Also, ja, die haben natürlich so ein bisschen eingebremst, sag ich mal so, in den Kurven. Weil du hast gemerkt, dass nicht unbedingt das Fahrwerk, sondern gerade das Chassis, das war halt so, dass du gedacht hast, okay, hier geht viel mehr noch. Weil das war richtig, es hat sich nichts verwunden, es war übel stabil. Super steif halt und es hat eigentlich so total zum Kurvenräubern eingeladen und dann hast du halt diese Reifen, die sagen so, nee, komm, reicht, hör auf.
Ja, ja, das Chassis ist ja sowieso eigentlich das Highlight.
Mhm.
Das ist ja auch das, was die meisten irgendwie nicht verstehen. Durch den Mittelmotor hast du eben eine fast perfekte Gewichtsverteilung.
Mhm.
Und da ist ja sogar, das dürfen jetzt die 911-Fahrer alle gar nicht wieder hören, ist ja eigentlich die Boxster und Cayman-Plattform dem 911 sogar vom Chassis her überlegen. So,
ja.
Muss man einfach so sagen. Und dieses Handling, was du ansprichst, das ist einfach so. Ich finde auch, dass eigentlich alle Boxster und Cayman, die ich bisher gefahren bin, super schön fahren und alle im Grenzbereich eher leicht untersteuernd ausgelegt sind, aber wirklich so, dass man es gut einschätzen kann. Ne? Man muss es natürlich übertreiben, um wirklich richtig zu untersteuern, aber an und für sich hast du durch diese perfekte Gewichtsverteilung wirklich ein super rundes Fahrerlebnis und es ist einfach es ist mega involvierend auch dadurch, ne?
Ja, komplett. Und es macht halt immer einen extrem stabilen Eindruck. Also du musst wirklich komplett übertreiben, dass da mal irgendwas passiert. Und dadurch hast du ein super, ja, sicheres Gefühl eigentlich, sag ich mal, mit den Autos.
Ja, und es kommt halt hinzu, dass sich im Boxster auch das ganze Auto super handlich anfühlt, ja, ne? Also das Auto ist klein, haben wir gesagt, 4,32 Meter, nur 1,78 breit. Dann hast du eine sehr direkte Lenkung, typisch Porsche, finde ich. Also Lenkung wirklich top. So, und dadurch macht es halt richtig Spaß, das Auto auch in die Kurven reinzuwerfen, ohne komplett, dass es viel Leistung hat.
Ja, und da muss man sagen, der lädt komplett dazu ein. Ja. Wir haben ja manche Autos gehabt, die gesagt, ja, die verleiten nicht so richtig, der verleitet komplett. Ja, also der möchte eigentlich im Prinzip in jede Kurve geworfen werden. So.
Absolut. Also bis hierhin würde ich sagen, sehr viel Lob, eigentlich kaum Kritik. Aber natürlich wären wir hier nicht wir, wenn wir nicht noch was gefunden hätten. Also ich zumindest für meinen Punkt, vielleicht hast du ja auch noch was.
Darf ich einen Tipp abgeben?
Ja.
Schaltwege?
Ja.
Okay, ja.
Die Schaltung an und für sich ist zwar, ja, knackig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die ist nicht schlecht, aber die Wege sind lang.
So. Ich weiß auch nicht, warum. Das passt eigentlich gar nicht zu Porsche, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also ja, da wäre auf jeden Fall Schaltwegeverkürzung eine ganz gute Idee.
Komplett. Und es fällt mir gerade ein, wo du sagst, habe ich im Design-Kapitel beziehungsweise im Innenraum-Kapitel bin ich gleich drauf eingegangen. Ich finde auch, dass dieser Schaltknauf einfach auch super weird aussieht irgendwie.
Der ist auch lang, ne?
Ja, der ist irgendwie viel zu groß irgendwie, viel zu lang. An sich irgendwie nicht besonders schön. Ich finde, der könnte auch eins zu eins so in irgendeinem Minivan sein oder sowas. Also eigentlich, wenn du da jetzt eine Schaltwegverkürzung mit einem kleineren Knüppel reinmachen würdest, wäre das tausendmal besser.
Ja, ja, und wie gesagt, das ist eigentlich komisch, weil die Schaltung an und für sich gut ist. Ja. Die Wege sind einfach zu lang.
Ja, aber das ist ja relativ schnell gemacht zum Glück.
Ja, das ist was, wo man relativ einfach mit wahrscheinlich wenig Kostenaufwand ein sehr großes Ergebnis erzielt.
Ja, denke ich auch.
Aber ich habe noch was. Ich fand auch die Bremse nicht so gut. Mhm. Kam mir auch ein bisschen schwach vor. Weiß man natürlich jetzt nicht, ob die einfach ein bisschen ja, verschlissen war oder ob sie einfach ein bisschen unterdimensioniert war. Aber ich habe mich mal in zeitgenössische Tests eingelesen und da wurde sie eigentlich immer explizit gelobt. Von daher kann ich mir eigentlich fast nur vorstellen, dass sie verschlissen ist oder ich einfach heftig verwöhnt bin.
Das Witzige ist, ich muss zugeben, ich hatte mir das auch notiert und ich wollte, als wir wieder angekommen sind, wollte ich mir die Bremse angucken. Habe es aber nicht gemacht. Ich habe es komplett vergessen, um ehrlich zu sein.
Okay.
Und dementsprechend weiß ich nicht, wie der Zustand war, weil ich fand die auch ein bisschen weich irgendwie so.
Also die passte für mich so gar nicht zu Porsche.
Aber da kann ich nicht sagen, ob da vielleicht auch wirklich einfach nur irgendwie die schon ein bisschen runter war oder nicht vernünftig genutzt wurde. Kann ja auch sein, dass die mal damals schlecht eingefahren wurde.
Ja.
Das reicht ja auch schon aus, damit so eine Bremse. Also es gibt ja so viele Faktoren, warum eine Bremse nicht so gut funktioniert, die gar nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass das Bremssystem an sich schlecht ist, sondern dass vielleicht einfach wirklich die Belege verglast sind. Was ich, also es gibt so viele Faktoren, von daher kann ich gar nicht unbedingt sagen, ob es wirklich am Boxster an sich liegt oder einfach in dem Fall vielleicht einfach die Bremse nicht so perfekt im Zustand war.
Ja, ich vermute fast eher, dass es, wie gesagt, an unserem Exemplar jetzt lag, was nun auch immer die Ursache war. Aber weil eigentlich ausnahmslos in jedem Test von damals das Thema Bremse sehr, sehr positiv beleuchtet wurde.
Und ich gehe mal davon aus, ohne den Vorbesitzer zu kennen, alleine durch die Reifenwahl gehe ich mal davon aus, dass das jemand war, der eher entspannt bisschen am Wochenende gefahren ist und dementsprechend weder Reifen noch Bremse noch sonst irgendwas an die Grenzen gebracht hat. Dementsprechend wird demjenigen das auch nicht aufgefallen sein. Vielleicht hat er da auch irgendwelche Bremsbeläge gewählt von einem Hersteller, wo man sagt, naja gut, die gehören jetzt auch nicht unbedingt in Porsche rein. Weil, wie gesagt, die Reifen gehören meiner Meinung nach überhaupt nicht auf den Porsche.
Ja.
Dementsprechend, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass der Vorbesitzer den Wagen wahrscheinlich anders genutzt hat und man da relativ schnell Abhilfe schaffen könnte.
Ja, das stimmt. Und dann hatten wir zu guter Letzt noch ein ernsthaftes Problem, denn ihr liebt ja unsere Anekdoten, ne? Und da können wir jetzt noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben das Auto ja bei Stefan, also bei der Garage Blau, in Gelsenkirchen getestet. Und da kannten wir uns ja logischerweise nicht aus. Also sind wir einfach mal auf gut Glück losgefahren. Und falls irgendwer von euch aus Gelsenkirchen oder Umgebung kommt, was ist los bei euch? Was habt ihr denn für Landstraßen? Wir sind ja schon in Hamburg oder Bremen jetzt nicht irgendwie kurvenreiche Strecken gewohnt. Aber bei euch ist ja auch noch überall 50 auf der Landstraße. 50!
Ja.
Wir sind da immer gefahren dann. Kann nicht sein, ist hier immer noch 50? Ja, immer. Abgebogen, lass mal hier rechts fahren, immer noch 50.
Dann kam einmal so ganz kurz 70, dachte man schon, oh, hier geht was, fährst du mal Kurve rum 50.
Was ist denn das? Also das habe ich noch nie erlebt.
Nee, also ich dachte wirklich schon, wir sind hier schlecht dran, aber da muss man sagen, Gelsenkirchen ist nochmal wirklich ein bisschen, also die haben es noch mal schlechter als wir.
Da geht ja wirklich echt gar nichts. Also maximal 70 haben wir auf der Landstraße irgendwie gesehen. Dann sind wir mal auf die Autobahn gefahren, um auch mal ein bisschen schneller fahren zu können. Mhm. Also das war schon verrückt.
Ja.
Hast du noch was zum Fahren?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, dann wird es Zeit für ein Fazit.
Fazit.
Willst du anfangen?
Ja, gerne. Also, als allererstes mal zur Optik. Hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Früher hat er mir nicht so gefallen, mittlerweile deutlich besser. Nach wie vor extrem Spec-abhängig. Wie gesagt, muss eine vernünftige Felge drauf, dann gefällt mir der Wagen auch. Sonst so im Standard-Spec ist es nicht so mein Geschmack. Obwohl ja die Proportionen grundsätzlich stimmig sind. Zum Fahren habt ihr, glaube ich, gemerkt, da war ich komplett angetan. Also für das Geld wirklich so ein Fahren zu haben oder so ein Fahrzeug zu haben, ist wirklich einfach mega. Also das Gesamtpaket ist wirklich einfach traumhaft. Man hat komplett dieses Porsche-Feeling. Es ist 0,0 so, dass man denkt, okay, das war jetzt so ein Basismodell, was sie rausgebracht haben und da haben sie jetzt überall gespart oder sonst was, sondern es fühlt sich viel hochwertiger an. Also gefühlt wurde da nicht gespart, obwohl sie den ja verhältnismäßig günstig damals rausgebracht haben. Ja, es fühlt sich nach einer ganz anderen Klasse an. Und ich sehe ihn wirklich komplett anders nochmal jetzt, dadurch, dass ich ihn gefahren bin. Ich finde wirklich, für das Geld gibt es nichts Vergleichbares.
Ja, du hast es eigentlich, wie so oft, recht gut auf den Punkt gebracht. Also auch ich bin sehr positiv überrascht vom Boxster. Ich fand das Auto immer gut, aber jetzt, wo man mal wirklich ausführlich ein gutes Exemplar, muss ich ja in meinem Fall auch explizit nochmal sagen, gefahren ist, muss ich echt sagen, das ist ein mega Auto. Ja. Also es ist wirklich ein richtig, richtig gutes Auto. Du kriegst also fast nirgendwo so viel Auto für dein Geld. Überleg mal, unter 20.000 Euro, du kriegst einen Sechszylinder-Boxer als Mittelmotor. Nur nochmal zur Erinnerung, im 718 gab es erstmal nur Vierzylinder, nur in den Top-Modellen überhaupt Sechszylinder. Der nächste vielleicht sogar nur noch Elektro. So, du hast hier immer Sechszylinder als Mittelmotor. Handschaltung, wenn du willst. Du hast trotzdem uneingeschränkt nutzbares Auto, ne? Kannst überall damit hinfahren, bist ja 0,0 eingeschränkt. Mega Sound, so eine vernünftige Verarbeitung und das Ganze günstiger als ein neuer Polo kostet.
Ja.
So. Also, es ist wirklich krass und ich muss echt sagen, das Auto hat zwar in den letzten Jahren, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also, ich glaube, bei vielen hat sich das auch schon gewandelt, aber es ist immer noch ein Porsche-Schnäppchen. Wenn man ich das sagen, so
der
sieht.
Preis ist ja nicht irgendwie, es also hat sich ja nicht groß verändert. Das finde ich halt irgendwie das Krasse. Obwohl er ja mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist es trotzdem immer noch echt, in Anführungsstrichen, ein Schnapper.
Und man darf nicht vergessen, nächstes Jahr wird der Boxster 30.
Mhm.
Das finde ich auch wild. Das ist einfach ein Oldtimer.
Zu die ersten mit H-Kennzeichen, das verstehe ich auch immer noch nicht.
Das ist dann wieder super krass.
Mhm.
Und da muss man sagen, also, um erstmal die eine Frage zu beantworten, du hast es eben schon gesagt, einfach so in deinem Fazit, ich will es hier nochmal betonen, also der Boxster ist definitiv ein echter Porsche.
Ja, absolut. Also das ist nichts Halbes oder sonst irgendwas, das ist ein vollwertiger Porsche.
Ja.
Zu 100%. Und jeder, der da was anderes behauptet, bin ich der Meinung, ist ihn nie gefahren.
Ja,
oder muss man unbedingt
keinen
fahren.
Guten.
Ja, oder genau, oder einen runtergerockten, genau. Aber sonst, man muss wirklich, bevor man negativ über das Auto spricht, muss man ihn mal gefahren sein.
Ja, finde ich auch. Deshalb würde ich wirklich sagen, wer die Möglichkeit hat und mit dem Image gut klarkommt und ein gutes Exemplar findet, der sollte zuschlagen.
Ja.
Weil günstiger werden die sowieso nicht mehr. Mehr werden sie auch nicht, logischerweise. So, und ich glaube, du hast wirklich ein super geniales Paket.
Glaube ich auch. Und jetzt ist, glaube ich, noch der richtige Zeitpunkt. Ich denke mal, in ein paar Jahren wird es nochmal anders aussehen wieder.
Absolut. Damit können wir dann unsere abschließende Frage stellen. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon denken, wie diese Antworten ausfallen. Luca, hattest du Fahrspaß?
Absolut, aber richtig, wirklich, vom Feinsten. Und du?
Ja, definitiv. Also ein Auto, einmal mehr ein Auto, was mich sehr positiv überrascht hat. Und das ist dann so schön, weil genau das ist ja an und für sich das Ziel dieses Podcasts. Man hat viel drüber gelesen, man hat vielleicht eine Meinung dazu, man kann über die Optik sich unterhalten. Aber wirklich ein abschließendes Urteil kann man an und für sich erst fällen, wenn man das Auto gefahren ist.
Mhm.
Und das ist jetzt, glaube ich, bei uns beiden auch noch mal anders ausgefallen, als man vielleicht vorher gedacht hätte.
Mhm.
Also, definitiv von uns beiden ein dickes, fettes Ja. Macht richtig Spaß. Und wenn ihr könnt, sichert euch so einen Boxster. Ich glaube, das ist ein gutes Investment.
Ja.
So viel zur Folge 23. Und in der Folge 24 haben wir ein Auto aus einem komplett neuen Segment.
Mhm. Das ist eine Fahrzeugklasse, die in Deutschland eher weniger verbreitet ist.
Mhm. Und wir geben noch einen Teaser, weil wir heute generös sind. Es ist das erste Auto hier bei Achtung Fahrspaß mit 10-Gang-Automatik. Uiuiuiui. Mhm. Doppelt so viele Gänge wie im Boxster.
Ja. Bestimmt auch doppelt so viel Spaß.
Ja, gucken wir mal. Das werden wir dann in 2 Wochen hören, ne? Mhm. Also, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir hoffen, ihr habt jetzt ein vielleicht neues Bild oder euer Bild des Boxsters wurde bestätigt. Ist auf jeden Fall wirklich ein richtig cooles Auto. Können wir euch nahelegen. Und wenn ihr noch was loswerden wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Schreibt uns gerne achtungfahrspaß@gmail.com, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns von euch zu hören und dann geht es hier in 2 Wochen weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.